Das SWR-Interview der Woche heute mit Evi Seibert am Mikrofon. Zu Gast ist SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. Hallo, Herr Klingbeil.
Schönen guten Tag.
Herr Klingbeil, diese Woche war eine echte Polit-Krimi-Woche. Alles schaute auf die Kanzlerkandidaten, auf die Grünen, auf die Union. Nur die SPD, die kam überhaupt nicht vor. Ist das schon mal so ein kleiner Vorgeschmack auf die Zukunft? Brauchen Sie überhaupt noch einen Kanzlerkandidaten der SPD, Olaf Scholz?
Ja, den brauchen wir und wir wollen gewinnen, das ist klar. Aber natürlich, das war eine spannende Woche. Die Union hat sich zerlegt. Also da bin ich ganz froh, dass wir diese Zeiten lange hinter uns haben, wo es bei uns so kritisch war. Und bei den Grünen muss man sagen, Chapeau, die haben das gut gemacht. Die haben das gut inszeniert. Glückwunsch an Annalena Baerbock. Aber ich prognostiziere eben auch, die schweren Zeiten kommen noch in dieser Kampagne.
Wann zündet das denn eigentlich mit Olaf Scholz? Sie haben ihn ja extra früh und ganz ohne Streit nominiert. Und danach passierte in den Umfragen nichts. Und genauso wenig in den Wochen danach. Und auch als die Union sich einen enormen Maskenskandal leistete, da gab es keine Extrapunkte für die SPD. Und jetzt, nachdem die Konkurrenz nachgezogen hat und ihre Kandidatinnen und Kandidaten präsentiert hat, passiert wieder nichts in den Umfragen. Jedenfalls geht es nicht nach oben für die SPD. Die profitiert nicht. Wann geht denn die Rakete für Scholz ab?
Also da darf man nicht nervös werden. Wir sind jetzt 5 Monate vor der Wahl. Die Menschen haben ganz andere Dinge im Kopf als die Frage, wer wird eigentlich Nachfolgerin oder Nachfolger von Angela Merkel. Gerade geht es um die Frage, wie ist das mit den Arbeitsplätzen, wie ist das mit den Kindern und der Kinderbetreuung und den Schulen in dieser Zeit der Pandemie, wie geht es gesundheitlich weiter in diesem Land, wann kann ich geimpft werden? So, das sind die Fragen, die den Menschen im Kopf rumgeistern, und dann wird es kurz vor der Wahl, wird man sich angucken, so, wer steht da jetzt eigentlich auf dem Platz, und dann ist da Annalena Baerbock, Olaf Scholz, Armin Laschet, und dann werden die Menschen sich fragen, wer kann es von denen eigentlich, und das ist die Phase, und das haben wir in Rheinland-Pfalz, in Brandenburg, in Hamburg, auch in Niedersachsen immer erlebt, wo dann die sozialdemokratischen Kandidaten, wo die einen guten Schlussspurt hinlegen, am Ende vorne stehen, da wird es dann entscheidend, aber gerade ist nicht die Phase für Wahlkampf und die Auseinandersetzung, und ganz ehrlich, ich meine, das Rennen ist diese Woche auch erst eröffnet worden, nach Wochen so des Schattenboxens wissen wir jetzt, gegen wen Olaf Scholz überhaupt erst antritt, und also insofern geht es jetzt ein bisschen los, aber entscheidend dann in den Wochen vorher.
Aber mit Armin Laschet steht auf der Unionsseite ja jemand, der ähnlich auch vorhat, wahrscheinlich auf den letzten Drücker noch wahnsinnig stark anzuziehen. Sind Sie denn froh, dass er es geworden ist und nicht Markus Söder?
Ich war ja ganz verwundert, dass die es überhaupt geschafft haben, am Ende noch einen Kanzlerkandidaten zu finden. Also nach dem Hickhack, was wir jetzt ja, also seit einem Jahr versucht, die CDU zu klären, wer bei denen Vorsitzender wird, dann über mehrere Wochen ja dieses unwürdige Schauspiel mit den Grüßen, die man sich da zwischen Nordrhein-Westfalen und Bayern immer hin und her schickt, und dann die Zuspitzung in den letzten Tagen. Armin Laschet geht schwer angeschlagen in diese Wahlauseinandersetzung, weil man weiß, dass die Basis nicht hinter ihm steht, weil man weiß, dass selbst Teile des CDU Bundesvorstandes nicht hinter ihm stehen. Ich meine, er hat es geschafft, innerhalb von einer Woche einstimmige Nominierung oder Unterstützung bis zur nächsten Woche 15 Mitglieder des eigenen Bundesvorstandes zu verlieren. Und das heißt, er ist der Kanzlerkandidat, der sich da durchgesetzt hat, aber er ist nicht der, der gewollt ist.
Eigentlich könnten Sie der Union jetzt ja Tipps geben, ne? Weil Sie haben das als SPD ja damals in der Vergangenheit, muss man jetzt wirklich sagen, Sie haben sich ja wacker da rausgewunden, aber ähnliche Sachen haben Sie sich ja auch geleistet.
Ja, also ich hätte viele Tipps gehabt für die Kollegen Ziemiak und Blume, wie man auch so eine Mitgliederentscheidung organisiert und so. Da hätte ich auch zur Verfügung gestanden. Nein, aber also im Ernst, ich bin da auch ein bisschen stolz drauf, dass das in den letzten 1,5 Jahren ja wirklich gelungen ist, ein hohes Maß an Geschlossenheit zu erreichen. Da habe ich viel Arbeitskraft auch reingesteckt, zusammen mit den beiden Parteivorsitzenden, mit Olaf Scholz, mit Rolf Mützenich. Und das ist nicht selbstverständlich, dass es so eine Geschlossenheit gibt. Das sehen wir gerade in der Union, und das ist ein hoher Wert. Der bietet auch eine Möglichkeit, jetzt in diesem Wahlkampf, der jetzt ja so allmählich losgeht, wirklich auch einen guten Schlussspurt hinzulegen. Und ich bin froh, dass wir diese alten Zeiten, wo es auch in der SPD ja durchaus mal ruppig war, dass wir das überwunden haben. Aber klar, das kommt nicht von alleine, und ich bin sehr froh, dass wir das hinbekommen haben.
Ein bisschen gerumpelt hat es trotzdem auch für Ihren Kanzlerkandidaten diese Woche. Olaf Scholz stand vor dem Wirecard-Untersuchungsausschuss und er wurde dann nicht nur von der Opposition, sondern auch vom Regierungspartner, also von der Union, beschossen. Wird ihm das als Kanzlerkandidat schaden?
Ich finde eher, dass man sehen kann, dass alle Vorwürfe, die gegen Olaf Scholz da erhoben wurden, jetzt wirklich sich in Luft aufgelöst haben. Also das ist klar geworden jetzt auch in der Sitzung des Untersuchungsausschusses, in der Olaf Scholz ausgesagt hat, dass er keiner dieser Vorwürfe, die natürlich erhoben wurden, auch sehr massiv, weil er Kanzlerkandidat ist, weil man sich jetzt auf ihn einschießt, weil das doch klar ist, dass die Opposition und erst recht die Union, dass man versucht, ihm da jetzt irgendwelche Steine ans Bein zu binden, aber das hat nicht funktioniert. Es ist klar und deutlich geworden, dass Olaf Scholz nichts wusste von den Vorgängen, dass er sofort eingegriffen hat, als er mitbekommen hat, was da passiert ist. Und das Wichtigste, das will ich Ihnen auch sagen, ist, er hat dann sofort Pläne vorgelegt, was man jetzt ändern muss in der ganzen Frage der Finanzaufsicht. Und das wiederum wird gerade dann vom Koalitionspartner blockiert. Also Randale machen, Klamauk machen, das können sie. Aber sich zu fragen, wie man die Sachen nach vorne auflöst, sodass man eine bessere Finanzaufsicht bekommt, das macht der Koalitionspartner nicht mit. Und das entlarvt ja auch, dass es hier wirklich um Wahlkampf geht und nicht um eine Aufklärung in der Sache selbst.
Bis jetzt war es ja häufig so, dass die SPD Inhalte in der Regierung durchgedrückt hat. Also nehmen wir mal ein berühmtes und plastisches Beispiel, den Mindestlohn, eigentlich gegen die Union. Und wenn es dann gut gegangen ist, dann sagte die Kanzlerin, wir haben den Mindestlohn geschaffen. Also sind die SPD-Erfolge letzten Endes mit der Kanzlerin der Union heimgegangen. Und diese Woche hat Armin Laschet, der ja ihr Nachfolger werden will, das Gegenmodell aufgemacht, das aber eigentlich genauso funktioniert, als er nämlich gefragt wurde, warum die Union das, was sie jetzt alles in Zukunft verändern will, nicht in den letzten 16 Jahren in der Regierung eigentlich schon erledigt hat. Da hat Laschet gesagt, ja, wir waren ja nicht alleine da, da war ja auch die SPD die meiste Zeit dabei. Also schlaue Taktik, die Union teilt die Misserfolge, aber die Erfolge gehen dann alleine mit ihr nach Hause. Wie wollen Sie denn mit dieser Taktik umgehen?
Ich meine, es hat doch jeder gesehen, dass die Ministerinnen und Minister der SPD die Treiber in dieser Regierung sind. Also Kurzarbeitergeld, Kinderbonus, die ganze Frage Grundrente, Klimaschutzpaket, das sind alles Dinge, die mit SPD-Ministerinnen und Ministern verortet sind. Und wenn wir jetzt mal durchgehen würden, was so die Bilanz ist von einer Frau Karliczek oder einem Andreas Scheuer, da steht ja eine 6 auf dem Blatt Papier oder auf dem Zeugnis dann. Und das weiß Herr Laschet auch, mit was für einer Truppe er da jetzt in diese Wahlauseinandersetzung geht, dass er Ministerinnen und Minister von Unionszeit in diesem Kabinett hat, die entweder durch gravierende Fehler oder durch Nichtstun auffallen. Und dann ist doch klar, und das kann man auch so verstehen, dass man dann so eine Attacke macht. Aber die Menschen sind zu schlau und die wissen genau, was die Bilanz der eigenen Minister von Armin Laschet ist.
Und wie lange will die SPD noch treu an der Seite der Union bleiben und mit diesen Ministern zusammenarbeiten?
Ich bin fundamental dagegen, in dieser Zeit jetzt irgendwie mit einer krassen Auseinandersetzung anzufangen. Wir sind gerade in einer der schwersten oder in der schwersten Pandemie, die die Bundesrepublik hatte. Und es ist eine ganz schwierige Zeit fürs Land. Und da muss man Fehler benennen, die bei den anderen passieren. Aber es wird erwartet von uns, dass wir das Land gut führen gerade. Und dafür muss man in der Regierung zusammenarbeiten. Und ich hoffe, dass Armin Laschet jetzt auch nicht von außen permanent irgendwie Krawall macht und versucht, da Dinge reinzuwerfen. Also die Erwartung ist hoch und wir haben jetzt noch 4 Sitzungswochen, aber ich prognostiziere, dass auch darüber hinaus wir noch schwierige Entscheidungen in dieser Regierung zu treffen haben, wie wir mit Corona umgehen, was die Folgen daraus sind. Und der Wahlkampf wird am Ende kurz und knapp. Und da muss man sich dann drauf konzentrieren. Aber ja, das Aggressive, das brauchen wir jetzt überhaupt nicht in dieser Phase.
Das SWR-Interview der Woche mit Lars Klingbeil, Generalsekretär der SPD. Auf der anderen Seite ihr möglicher neuer Koalitionspartner oder aber Hauptgegner, die Grünen. Die sind ja zumindest programmatisch näher an Ihnen dran und könnten Ihnen Wähler abspenstig machen. Ist Annalena Baerbock eigentlich die richtige Wahl gewesen, Ihrer Ansicht nach?
Das kann ich nicht beurteilen. Also wenn es nach Herrn Habeck geht, dann war Annalena Baerbock ja nicht die richtige Wahl, weil ihn das auch tief schmerzt und er anscheinend sehr verwundet ist und das alles gar nicht so harmonisch abgelaufen ist, wie das nach außen jetzt auch inszeniert wird. Also die haben das gut gemacht, aber die Auseinandersetzung auch mit den Grünen fängt doch jetzt erst an. Und da muss man gucken, wofür stehen die Grünen eigentlich, was sind deren Antworten. Man muss auch aufdecken, was die Widersprüche sind der Grünen. Also hier in Berlin dafür sein, dass es einen Stopp beim Autobahnbau gibt und das Ganze in Hessen vorantreiben oder hier in Berlin für eine andere Flüchtlingspolitik werben und in Baden-Württemberg Abschiebungen aus Schulen und Kitas durchführen oder hier in Berlin irgendwie dafür sein, dass beim Erdgas strenger reguliert wird, aber dann in Schleswig-Holstein den Ausbau von Erdgasterminals vorantreiben. Das zeigt ja auch, dass die Grünen, die in 11 Landesregierungen dabei sind, dass die bei weitem nicht diese wolkige Wohlfühlpolitik, die sie hier propagieren, das setzen sie ja nicht um, wenn sie in Verantwortung sind. Und da geht es jetzt auch drum. Und da muss Annalena Baerbock dann noch zeigen, wofür sie steht, was sie für Ideen hat. Und da werden sicherlich dann auch viele Journalistinnen und Journalisten nachfragen.
Kommen wir mal zu den Inhalten. Jetzt stehen die Kandidaten ja fest. Da kann man ja auch wieder über das reden, was sie eigentlich erreichen und umsetzen wollen. Und dann bleiben wir aber bei den Grünen. Das ist ja bei allen Parteien, bei den Grünen aber natürlich sowieso und bei Ihnen aber auch ein extrem wichtiges Ziel, der Klimaschutz. Da sind die Grünen die Spezialisten und verbinden das auch mit neuen Arbeitsplätzen, mit Technologievorsprung für Deutschland, statt mit Verbot und Verzicht. Was können Sie als SPD da besser?
Also niemand streitet ab, und das ist für mich ganz, ganz wichtig, auch als junger Politiker in der SPD, dass ich sage, wir müssen beim Klimaschutz die Dringlichkeit erkennen und sehr konsequent hinterher sein, was da passiert. Das sage ich auch selbstkritisch. Da ist in den letzten Jahrzehnten manchmal das Thema nicht ernst genug genommen worden. Und jetzt geht es um die Frage, wie kommen wir dahin? Also Schlagworte sind ja Wasserstoff. Also wir wollen, dass Deutschland Leitmarkt ist, oder der Ausbau der Erneuerbaren, der wirklich mit Hochdruck vorangetrieben werden muss. Elektromobilität muss ausgebaut werden.
Ja, aber das
werden.
Sagen ja alle. Also egal, wen Sie da stehen haben,
nein,
das sagen
ich sage
alle.
Nur, ja, aber Sie haben jetzt einfach so betont, dass das bei den Grünen ohne Verbote läuft oder sonst was. Also wir hatten gerade erst eine Debatte über die Frage, dürfen eigentlich die Menschen noch in Eigenheim leben? Also sollen die eigentlich noch in Einfamilienhäusern leben? Oder sage ich Ihnen noch als Vertreter aus dem ländlichen Raum, ich habe häufig genug das Gefühl, gerade grüne Klimapolitik blickt aus so einer urbanen Oberschicht dann irgendwie auf die politischen Entwicklungen und versucht, Menschen vorzuschreiben, wie sie leben sollen. Und das ist genau das Falsche. Wir müssen Menschen mitnehmen. Das ist auch der fundamentale Unterschied zu sozialdemokratischer Klimapolitik. Es geht immer um die Frage, wie kann ich alle mitnehmen bei diesem Thema? Und dann müssen wir verbinden Innovationspolitik in der Klima-Auseinandersetzung. Also wie kriegen wir die neuesten Produkte, die besten Innovationen, die beste Technologie, und das Ganze verbunden auch mit einer sozialen Dimension, dass nämlich niemand hinten runterfällt, wenn wir da große Schritte bei dem Thema vorangehen.
Auch die Grünen wollen, wie die SPD, nicht sklavisch an der schwarzen Null festhalten, sondern investieren in Umbau der Industrie, ins Gesundheitswesen, auch in die Digitalisierung. Auch das will die SPD. Was unterscheidet sie?
Wir wollen, dass in den nächsten Jahren sehr massiv investiert wird, wenn es zum Beispiel um klimaneutrale Wirtschaft geht. Der Staat muss aber auch Investitionen bereitstellen, wenn es um Bildung geht. Da haben wir gerade in der Corona-Phase gesehen, wie groß die Defizite im Digitalisierungsbereich sind. Wir ziehen Lehren aus dieser Corona-Zeit im Bereich des Gesundheitswesens, in der Pflege. Also da gibt es ganz viel, was der Staat auch an wichtigen Zukunftsinvestitionen bereithalten muss, digitale Infrastruktur generell. Und deswegen sagen wir, wir wollen jedes Jahr viele Milliarden in die Hand nehmen, um zu investieren. Das haben wir durchgerechnet. Da sagen wir auch, wie das funktioniert. Und da warte ich mal, was die endgültigen Antworten der Grünen sind, und weiß nicht, ob wir da einen großen Unterschied haben oder nicht. Aber so haben wir nicht unser Regierungsprogramm geschrieben. Wir haben das als Erste vorgelegt, und jetzt gucken wir, was die anderen Parteien machen.
Thema Mobilität. Sie wollen ein Tempolimit, schon lange. Aber bis jetzt ging es nicht, weil der Koalitionspartner nicht wollte. Schadet einem das eigentlich einfach auch in der Glaubwürdigkeit, wenn man etwas schon länger will, aber es einfach aus Koalitionstreue nie durchsetzen kann?
Ich finde, dass man deutlich machen muss, wofür man steht. Aber klar, Koalitionsverträge werden verhandelt, die werden geschlossen. Da kriegt nicht jede Partei alles rein. Da hält die Union dran fest. Die wollen das nicht. Und jetzt muss man mal gucken, ob es dann Mehrheiten gibt, mit denen man das umsetzen kann.
Aber dann wären ja auch Sie eine Verbotspartei, oder?
Nee, es ist, Politik muss auch irgendwie Regeln setzen, und Politik muss auch klar sagen, was passiert. Und da gehört dann ein Tempolimit mit zu den Forderungen, die wir im Programm drin haben. Aber ich sage Ihnen auch, das ist nicht die wichtigste und nicht die populärste Forderung, die da bei uns drin steht.
Sollten Autos raus aus den Innenstädten?
Ich kenne viele Menschen, die brauchen Autos und die sind auf Mobilität angewiesen. Und deswegen ist das immer eine Forderung, zu sagen, Autos raus aus den Innenstädten, wo es dann vielleicht in irgendwelchen Nischen in dieser Gesellschaft Applaus gibt. Aber gucken Sie sich doch mal an, wie viele Menschen auf Mobilität angewiesen sind, vielleicht auch gar nicht die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen können. Also da bin ich wirklich skeptisch. Wir müssen ermöglichen, dass es andere Verkehrsformen gibt. Wir müssen den öffentlichen Nahverkehr ausbauen. Aber ich kenne viele Menschen, die können auf ihr Auto gar nicht verzichten. Und wenn ich an meine Heimat denke, im ländlichen Raum, da geht das ohne Auto sowieso nicht.
Das SWR-Interview der Woche mit Lars Klingbeil, Generalsekretär der SPD. Herr Klingbeil, gerade wurde der Mietendeckel oder der Mietpreisdeckel in Berlin vom Bundesverfassungsgericht einkassiert. Tausende Mieter sind jetzt frustriert. Aber die Wohnungsbaugesellschaften, die sagen, so, jetzt investieren wir wieder. Und tatsächlich war es ja auch so, der Wohnungsmarkt war in dieser Zeit in Berlin wie leergefegt, weil alle erstmal stillgehalten haben. Muss jetzt der Bundestag ran? Also finden Sie, dass in der nächsten Legislaturperiode die Mieten neu und besser geregelt werden sollten?
Was mich wirklich geschockt hat, war die Häme, die ich von Unionspolitikern erlebt habe, die ich von auch Liberalen erlebt habe, die das ja gefeiert haben. Also ich meine, es ging darum, Mieten zu ermöglichen für Studierende, für Pflegekräfte, für Erzieherinnen, für Leistungsträger dieser Gesellschaft, zu sagen, wir wollen, dass die nicht aus den Innenstädten verdrängt werden, und wir wollen, dass Mieten weiter bezahlbar bleiben, genau für solche Menschen. Das war ja der Ansatz, und das ist leider gescheitert, und es ist sozusagen nicht gescheitert in der Frage, ob Politik das darf. Und das ist ja die wichtige Erkenntnis dieses Urteils auch, dass gesagt wurde, doch, der Bund kann das, und ich sage Ihnen, das Thema Mieten und bezahlbare Mieten wird eines der wichtigen Themen in der Auseinandersetzung Auseinandersetzung bei der Bundestagswahl. Wir wollen auch, dass es ein Mietmoratorium gibt. Also da, wo Gebiete besonders belastet sind und wo wir sehen, dass die Mieten echt in die Höhe schießen und es kaum noch verfügbaren Wohnraum gibt, da muss der Staat eingreifen und muss dafür sorgen, dass Menschen dort noch wohnen können, die nicht superreich sind. Das steht bei uns im Zukunftsprogramm drin. Das wollen wir auch durchsetzen, dieses Mietmoratorium. Und da haben wir zur Union und zur FDP auch einen klaren Abgrenzungspunkt. Die wollen das nicht. Die stehen an der Seite der Immobilienwirtschaft und derjenigen, die das auf gar keinen Fall wollen, dass der Staat da eingreift. Das ist eine klare Unterscheidung.
SPD heißt neuerdings ja auch soziale Politik für dich, SPD, also mehr Sozialstaat. Wie viel Sozialstaat ist eigentlich zu viel?
Ich finde, dass der Sozialstaat sich wandeln muss. Und das hat uns diese Corona-Pandemie auch nochmal gezeigt. Wissen Sie, ich habe mit vielen Künstlern, mit Kreativen in den letzten Wochen zu tun gehabt, die erstmals ja darauf angewiesen waren, dass der Sozialstaat sie auffängt. Da hat man bei vielen gesehen, dass wir noch nicht perfekt sind, was die sozialen Sicherungen angeht, dass wir da was ausbauen müssen. Und das ist eine große Aufgabe. Ich glaube, es gibt nicht zu viel Sozialstaat. Die Frage ist, ist der Staat perfekt ausgerichtet auf die Zeiten, die gerade da sind? Und ich habe gerade geredet von Transformationen, von all den Umbrüchen, die auch auf Menschen zukommen, die gut ausgebildet sind, die super qualifiziert sind, aber wo Digitalisierung in kürzester Zeit doch Arbeitsplätze vernichten kann und die aufzufangen, aber eben auch Solo-Selbstständige, Kreative aufzufangen, Menschen zu ermöglichen, dass man schnell wieder aufsteht, Weiterbildung stärker mit einzubeziehen in die Ausrichtung des Sozialstaates. Diese Debatten sind ja neu und die müssen kommen und da gibt es gerade eher zu wenig Sozialstaat und nicht zu viel.
Rund um uns herum passiert gerade viel. Die Welt sortiert sich neu mit dem neuen amerikanischen Präsidenten auf der einen Seite, aber auch mit den Chinesen und den Russen auf der anderen, die ihre Machtansprüche immer deutlicher machen. Unionskandidat Armin Laschet macht sich auch als Aachener aus dem Länderdreieck für ein mächtigeres Europa stark. Was antwortet die SPD?
Das Thema Europa ist einer der drei Schwerpunkte, die Olaf Scholz neben Respekt und Zukunft ja gesetzt hat. Und das ist eine der wichtigen Aufgaben für die Bundesregierung. Europa stark zu machen, mit Frankreich zusammen übrigens, das ist ganz wichtig, dass die deutsch-französische Achse, dass sie gestärkt wird, dass sie wiederbelebt wird, sowohl nach innen gegen die Populisten, die ja leider stärker geworden sind, auch gegen die Rechtsextremen, die Europa kaputt machen wollen, aber auch nach außen Europa stärker zu positionieren, wenn wir uns den Wettkampf angucken mit China, wenn wir uns den Wettkampf angucken, den wir beispielsweise in Fragen der Technologieentwicklung haben, auch mit den USA, dann muss Europa selbstbewusster, souveräner und auch stärker werden. Und das ist eine der zentralen Aufgaben der nächsten Bundesregierung.
Wie sieht es mit den Russen aus? Also es ist ja im Moment so, dass Putin diese Woche ja wieder gezeigt hat, was er von Einflussausnahme von außen hält, auch bezüglich des Kreml-Kritikers Nawalny. Da sind die Grünen eindeutiger. Also die würden die Russen-Pipeline Nord Stream 2 stoppen. Wegen Putin, aber auch wegen des Brennstoffs Gas, der kein Brennstoff der Zukunft sei. Warum hält die SPD immer noch daran fest, wenn Manuela Schwesig das als SPD-Ministerpräsidentin in ihrem Land auch braucht?
Da habe ich eine sehr klare Meinung. Wir können in Europa keine Stabilität und Sicherheit gegen Russland haben. Wir müssen das mit Russland entwickeln. Und bei all den Dingen, die wir in Russland kritisieren, Nawalny, Menschenrechtsverletzung, auch Enthebelung der Demokratie und alles das, was da passiert, das sehen wir ja, das entspricht nicht unseren Werten. Aber deswegen den Kontakt und den Dialog mit Russland abzubrechen, wäre ein großer Fehler. Wir müssen mit Russland reden, wir müssen unsere Werte immer wieder hervorheben, unsere Position deutlich machen. Aber in dem Bewusstsein, dass Russland nah an uns dran liegt, dass Russland ein Nachbar ist, der ja Grenzen hat, die auch an Europa rangrenzen. Und deswegen muss es doch immer um den Dialog gehen und die Auseinandersetzung. Und da wundere ich mich dann schon über manche Forderungen, die sagt, wir wollen jetzt gar nichts mehr mit denen zu tun haben. Augen zumachen hilft auch nichts, wenn man sieht, wie die Entwicklung in Russland ist. Aber wenn man auch über Stabilität und Sicherheit in Europa sprechen will und wenn einem das am Herzen liegt.
Das SWR-Interview der Woche mit Lars Klingbeil, Generalsekretär der SPD. Sie pflegen im Willy-Brandt-Haus einen neuen Politikstil und meinten dazu mal, die Zeit der breitbeinigen Alpha-Tiere, die rumbrüllen, ist vorbei. Also damit decken Sie sich zumindest 1:1 mit der Aussage der Grünen-Kandidatin. Die hat das genau so diese Woche verkündet, als Politikstil einer grünen Regierung. Wie weit ist denn da die Union?
Ja gut, sie haben Markus Söder nicht gewählt. Insofern sind die breitbeinigen Männer gerade auch ein bisschen gescheitert. Wobei Armin Laschet ist jetzt auch ja nicht völlig ohne Breitbeinigkeit aufgetreten die letzten Wochen. Aber ich sage Ihnen, dass diese Union, die verkörpern einen anderen Politikstil und das macht sich ja nicht mal nur an der Kanzlerkandidatenfrage fest. Das hat sich für mich in den letzten Wochen, und da bin ich nach wie vor erschrocken, festgemacht, auch an den Maskenskandal, wo es ja nicht einer war, sondern wo es einige waren in der Union mittlerweile, die ihr Mandat gnadenlos ausgenutzt haben für persönlichen Profit. Das sind Dinge, die beunruhigen mich und die zeigen eben auch, dass in der Union ein Denken sich festgemacht hat, dass man der Meinung ist, der Staat, das sind wir, das gehört uns alles, wir können uns hier bedienen, wir können die Taschen aufmachen. Und das ist schon was, was mich sehr schockiert und wo ich auch sage, die Union muss mal über ihren Politikstil nachdenken und über ihr Verständnis zum Staat. Und insgesamt eine Partei, die hoch zerstritten ist, die eben in Teilen auch den moralischen Kompass verloren hat. Und die an vielen Stellen noch übrigens zeigt, dass sie inhaltsleer ist. Also ich glaube, dass es Zeit für die Union ist, sich auf der Oppositionsbank mal zu erholen. Eine nächste Bundesregierung ohne Union tut Deutschland sehr gut.
Und glauben Sie, dass Christian Lindner mit Annalena Baerbock und Olaf Scholz einen gemeinsamen Nenner für eine Regierung findet?
Erstmal glaube ich, dass es zwischen der SPD und den Grünen große Schnittmengen gibt und dass das auch sowas wie der Kern einer progressiven Bundesregierung sein kann. Aber jeder kämpft jetzt für sich. Es gibt jetzt Auseinandersetzungen. Ich finde, man muss da gar nicht über Koalition sprechen und man muss da gar keine Pläne jetzt für Koalition machen. Es gibt ja einige Möglichkeiten noch, wie eine Regierung zusammengesetzt sein kann, aber die nächsten Wochen kämpft jeder für sich. Und ich persönlich bin der Meinung, dass wir unter den Demokraten koalitionsfähig sein müssen, dass wir uns angucken müssen, wer sind die Personen, was sind die Programme, was sind die Inhalte. Und da sehe ich bei der Union eben ganz vieles, was nicht mehr funktioniert. Und bei anderen Parteien sehe ich Unterschiede, sehe ich Differenzen, sehe ich auch mal Reibereien. Aber im Grundsatz müssen wir alle koalitionsfähig sein. Der Einzige, mit dem wir nichts zu tun haben wollen im Deutschen Bundestag, das ist die AfD.
Wie wollen Sie eigentlich dieses hilflose Bild, das die Politik zwischendurch immer mal wieder abgibt, jetzt in dieser Krise korrigieren? Ich mache das mal an einer Zahl fest, 165. Das ist der Wert, ab dem die Schulen jetzt in Corona-Zeiten dann dicht machen müssen. Wenn da jetzt noch dabei gestanden wäre, aber nur an ungeraden Tagen und bei Westwind, dann hätte das echt auch keinen mehr gewundert, schreibt eine Kollegin. Und ich finde, damit hat sie völlig recht. Was soll das? Also ich meine, das hat mit Wissenschaft und Logik überhaupt nichts mehr zu tun. Warum sollten die Leute sowas akzeptieren? Das fragt sich jeder. Warum 165? Die ersten haben das für einen Witz gehalten, den ich das erzählt habe.
Und Politik muss in dieser schwierigen Zeit Entscheidungen treffen. Es geht um Verantwortung, die wir tragen. Und wissen Sie, wenn ich die Rückmeldung aus meinem Wahlkreis nehme, was Eltern angeht, dann sagen die einen mir, ihr müsst die Schulen zumachen und zwar sofort. Und die anderen sagen, ihr müsst die Schulen auflassen, weil das ganz wichtig ist für unsere Kinder. Und in der Zeit muss man dann Entscheidungen treffen, die von großer Tragweite sind. Das weiß ich auch. Und ich weiß auch, dass Politik in den letzten Monaten nie fehlerfrei agiert hat. Das gehört zur Offenheit und zur Wahrheit mit dazu. Aber es sind Entscheidungen über Leben und Tod. Und wir sind jetzt in einer ganz entscheidenden Phase dieser Pandemie. Und die Frage, wie gehen wir mit Schulen um, das wissen Sie auch, war ja auch ein Konflikt mit den Ländern. Und man hat dann die Inzidenz genommen, die gerade der Durchschnitt war und wo Deutschland sich befunden hat, um zu sagen, hier machen wir jetzt die Frage der Schulschließung auch dran fest. Wichtig ist aber, und das will ich betonen, ist für mich das Größere, nämlich, dass wir jetzt endlich bundesweite Regeln haben, dass wir Klarheit haben für die Menschen, dass nachvollziehbar ist, ab welchen Werten was passiert und dass es nicht mehr das Hin und Her gibt, dass es diesen Flickenteppich gibt zwischen den einzelnen Bundesländern. Das ist für die letzte Phase der Pandemie ein sehr großer Wert, dass es an Klarheit jetzt nicht mehr mangelt und dass über den Bundesrat und den Bundespräsidenten jetzt die Notbremse auf den Weg gebracht wurde.
Sie hatten Ihren Wahlkampfauftakt in einem Autokino, Sie auf der Bühne, alle anderen im Auto. Wird Olaf Scholz jetzt also auch ein Autokino-Sommer erleben oder wie wird Wahlkampf in Corona-Zeiten laufen?
Das ist in der Tat eine sehr spannende Frage, wie der Wahlkampf wird, weil wir das alle gerade noch nicht genau sagen können. Ich habe bei mir in der Tat das Autokino mal ausprobiert, das hat Spaß gemacht, das war was Neues, war schön. Irgendwie war man nah zusammen, obwohl man getrennt war. Aber ja, dieser Wahlkampf führt ja auch zu ganz vielen kreativen Formaten. Olaf Scholz tourt gerade durch die Republik in virtuellen Zukunftsgesprächen, ist in den Wahlkreisen, redet mit Multiplikatoren. Das Ganze findet dann aus seinem Studio bei uns in der Parteizentrale im Willy-Brandt-Haus statt. Also wir planen sehr viel mit digitalen Formaten. Aber ich sage Ihnen auch, sobald die Zahlen das zulassen, sind wir alle wieder draußen. Egal ob Hausbesuche, Infostände, ob dann auch die Besuche vor Ort. Das fehlt vielen schon. Aber wir warten natürlich ab, wie die Zahlen sich entwickeln, wie die Pandemie ist. Und da sind wir als Politiker auch, ja, wir sind Vorbilder. Und deswegen können wir die Regeln nicht brechen, die wir selbst aufgestellt haben.
Aber Sie haben diesmal wesentlich weniger Geld für den Wahlkampf als früher. Was fällt also weg und was bekommt Priorität? Was steht ganz oben bei Ihnen?
Nein, wir haben in der Tat weniger Geld als in den letzten Wahlkämpfen. Aber alles das, was wir machen wollen, eine Tour mit Olaf Scholz, egal ob jetzt digital oder analog, die Schlussmobilisierung, unsere Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer vor Ort zu unterstützen, die Kandidaten in den 299 Wahlkreisen zu unterstützen, das ist alles durchgerechnet, gut finanziert und wir sind jetzt bereit für diesen Wahlkampf.
Lars Klingbeil im Interview der Woche vom SWR. Herzlichen Dank.
Sehr gerne.